Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, der Podcast für Transformation und Innovation und für Hoffnung seit neuestem jetzt hier. Ich habe zwei fantastische Gäste hier, und zwar Christiane Stenger und Finn Spielhoff. Grüßt euch beide, hallo.
Hallo, wie schön, dass wir da sein können.
Guten Tag.
Wo treffe ich euch an? Christiane, komm, du bist Berliner?
Nee, ich bin keine Berlinerin. Ich sitze gerade in München. Mein Bezug zu Berlin ist nur, dass ich 4 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern auf der Schule war und dadurch einige Berliner Freunde hatte. Und vielleicht schleicht sich da manchmal hier und da was ein in meiner Sprache.
Ja, und Finn, du?
Ich bin aber Berliner.
Ah, schau an, ich wusste doch irgendwie, einer von euch beiden.
Eben, ja, einer von uns beiden, wenigstens.
Ja, also schon mal die Stadt eint euch schon mal nicht, aber schön, dass ihr trotzdem jetzt remote zugeschaltet seid, sondern ihr beide habt ein Buch geschrieben, über das wir heute reden wollen, aber eigentlich ursprünglich habt ihr mal zusammen einen Podcast gemacht. Und zwar geht es immer um das Thema Hoffnung, und das Buch, was ihr geschrieben habt, heißt Nichts wird von alleine gut. Jetzt interessiert mich natürlich, so wie kommt man auf die Idee, so ein Buch zu schreiben, und dann warum kommt genau ihr beiden auf die Idee? Also vielleicht müssen wir das sagen, Christiane, du bist Gedächtnisweltmeisterin, stimmt das?
Ja, das stimmt. Also es ist schon ein bisschen her, aber ich habe schon oft gehört, dass man den Titel einfach weitertragen darf. Ich war 5-mal Junioren-Gedächtnisweltmeisterin und auch mal Gedächtnisweltmeisterin sozusagen in einer Disziplin. Und ich schmücke mich stolz einfach jetzt ganz gleich weiterhin mit dem Titel.
Ich bin echt schwer neidisch, weil ich kann mir natürlich gar nichts merken. Ja, das heißt, okay, Gedächtnisweltmeisterin. Aber du schreibst eigentlich Bücher, du machst auch Coachings in dieser Beziehung, das ist sozusagen dein Hintergrund. Und Finn, du hast Philosophie studiert, richtig?
Ich habe Philosophie studiert. Ich arbeite als Texter. Ich habe auch schon ein Buch geschrieben. Allerdings Fiction. Ja, so sagt man. Und dann sind wir vor 4 Jahren, vor Ewigkeiten her, haben wir auf einmal angefangen, über Hoffnung nachzudenken.
Genau, also wenn wir kurz Zeit haben, ich kann das kurz ausführen. Ich saß damals bei einem Podcastpreis, wir waren nominiert, damals war ich mit Samira El-Oassi für einen anderen Podcast, Sag niemals Nietzsche, einen Philosophie-Podcast nominiert, und wir saßen in einem großen Raum mit Giovanni Di Lorenzo und anderen großen Tageszeitungschefs, und es wurden Texte über Greta Thunberg vorgetragen, und mir ist dann aufgefallen, also an diesem ganzen Abend, es ging dann sehr viel um die Person Greta, oder die vorgetragen wurden, gingen hauptsächlich um ihre Person und gar nicht so sehr um ihr Anliegen oder warum sie damals eigentlich so ein Sprachrohr geworden ist und eigentlich auch verantwortlich war, um diese Klimakatastrophe in unsere Köpfe zu bekommen. Und da habe ich nur irgendwie gedacht in dem Moment, oh Gott, das 1,5-Grad-Ziel, da hatte ich gerade super viel drüber gelesen. Ich habe mich nur gefragt in diesem Raum, wie viele wissen eigentlich wirklich, bis wann es überhaupt 1,5 Grad wärmer werden darf? Weil diese Zahl ist ja super abstrakt, man kann damit eigentlich überhaupt nichts anfangen. Aber ich fand es total spannend, dass irgendwie alle zu dem Zeitpunkt, das war so 2019, Fridays for Future hat den großen Aufschwung über das Klima reden. Aber ich dachte, hey, wir reden zwar so viel darüber, aber wissen wir wirklich, worüber wir reden? Und ich habe dann an dem Abend schon angefangen, Leute zu fragen, weil mir diese Frage irgendwie im Kopf herumschwirrte. Und Finn war der Erste, der irgendwie gesagt hat, krass. Das ist ja eine super spannende Frage, und ich glaube ja, Finn, erfüll du mal aus, wie es dann weiterging.
Ja, es war einfach für mich super schockierend damals, weil ich halt so dachte, 1,5 Grad, ich hatte das Wort gehört, ich dachte, ich würde wissen, was es geht. Aber dann so minimale Nachfrage, was ist damit eigentlich gemeint, in welchem Zusammenhang, in welchem Zeitkontext, hatte ich tatsächlich einfach so eine Leere. Und dann dachte ich, wenn ich schon jemanden, der mich als relativ belesen, was das angeht, nix hat, was bedeutet das denn allgemein für die Art und Weise, wie wir über das Klima reden? Und aus dieser einen Diskussion sind halt so eine ganz lange Auseinandersetzung über das Klima geworden. Und irgendwann ist aus der Auseinandersetzung mit dem Klima die Frage geworden, was machen wir jetzt in so einer Situation, die so schlimm aussieht, wenn wir uns die Zukunft angucken. Dann haben wir gemerkt, dass wir eigentlich viel mehr über die Hoffnung reden müssen. Und als wir dann angefangen haben, über die Hoffnung zu reden in einem Podcast, haben wir auch sehr schnell gemerkt, dass wir echte Probleme mit der Hoffnung haben und überhaupt gar nicht so genau wissen, was die Hoffnung ist, und deshalb auch so wahnsinnige Probleme damit haben, auf Herausforderungen zu reagieren, die in der Zukunft auf uns warten.
Das heißt, ihr habt euch aber vorher gar nicht gekannt. Das habe ich mich da kennengelernt und gesagt, hey.
Wir kannten uns schon.
Ihr kanntet euch schon.
Aber tatsächlich nicht sehr gut, müssen wir ehrlich gestehen. Ne? Also wir kennen uns über eine Freundin, hatten uns, glaube ich, mal das erste Mal auf einer Geburtstagsparty kennengelernt. Und das war dann aber Jahre später, als dieses Treffen stattgefunden hat. Und ja, die Hoffnung war dann irgendwie sehr stark das Thema, wo wir wussten, da müssen wir irgendwie lang gehen. Und dann über die Jahre hinweg kamen dann ja auch immer mehr Krisen hinzu, wie der Rechtsruck und allerlei Krisen und Konflikte, die da hinzukamen. Deswegen haben wir immer gemerkt, die Hoffnung hat wirklich ein Problem.
Ja, die Prüfung hat echt ein Problem, ja. Okay, sehr schön. Wie war das dann? Ihr habt dann mit dem Podcast zusammen angefangen, habt dann irgendwann, nachdem ihr den wie viele Jahre, 2, 3 Jahre lang gemacht habt, gesagt, so, jetzt können wir das alles mal in ein Buch gießen.
Genau.
Das
wird mehr oder weniger.
Genau, also der Podcast, die Idee dahinter war, dass wir hier jede Woche ein Thema mitbringen, was uns Hoffnung macht. Also es fing mit Brotbacken an oder Songs von Enya. Bei mir waren es die Schanigärten, also die Restaurantflächen draußen während Corona und haben uns so quasi Stück für Stück immer der Hoffnung genähert und haben aber immer mehr über sie rausgefunden und erfahren. Und dann war uns ziemlich schnell klar, dass das auf jeden Fall in ein Buch gehört, weil da einfach so viel mit zu tun hat. Und man die Hoffnung ja auch von so vielen Seiten aus betrachten kann, philosophisch, natürlich aus der heutigen Zeit. Auch was die Hoffnung eigentlich ist, hat auch natürlich noch mal ganz viel in Gang gesetzt, weil man denkt ja, wenn man über Hoffnung spricht, ach, ich weiß eigentlich genau, was das ist, weil wir es so alltäglich benutzen.
Ich glaube halt, was dieser Podcast so war, wir wollten uns der Hoffnung nähern und haben immer mehr gemerkt, dass uns die Hoffnung immer mehr abhanden kommt. Und dass wir irgendwie jedes Mal, dass wir das jede Woche beredet haben, immer irgendwie dann sehr schnell so Themen gewechselt haben. Und dann haben wir halt gedacht, ey, macht es nicht Sinn, einfach mal so konzise aufzuschreiben, wovon wir reden, wenn wir von der Hoffnung reden. Und so ist dann dieses Buch entstanden, das jetzt fertig ist und am 27.11. rauskommt. Um mir mal so ein bisschen Product Placement zu begeben, ja.
Ja, das kann, also quasi schon eine Woche bevor wir das jetzt senden, rausgekommen ist.
Ah, das müssen wir rausschneiden.
Nein, das schneiden wir gar nicht raus, das lassen wir.
Wie süß ist das denn? Ja. Das also ja, letzte Woche rausgekommen ist.
Ja, ne?
Ich kann Sachen faken.
Das ist cool, ne? Ja, wie ist das denn? Ihr seid ja selber von eurer Heritage ja schon auch anders irgendwie. Und jetzt, wenn man an so einem Buch arbeitet, ich meine schon allein einen Podcast wöchentlich zusammen zu machen, das ist ja auch schon interessant, ne? Man muss das ja irgendwie timen und machen und tun. Aber wie ist das denn nochmal? Ist das nochmal anders, jetzt ein Buch zusammen zu machen? Also, wie habt ihr gleich viel geschrieben oder hat einer von euch alles geschrieben und der andere hat nur gegengelesen? Oder wie habt ihr das gemacht? Wie war der Prozess?
Willst du über den Prozess reden oder soll ich über den Prozess reden?
Also das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass Finn und ich auf jeden Fall sehr unterschiedliche Arbeitsweisen haben. Das heißt, ich schreibe eigentlich erst, wenn die Deadline mir im Nacken sitzt. Und Finn schreibt schon sehr, 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 sehr viel früher. Und es war aber total spannend, wie wunderbar sich das ergänzt hat.
Es war auch nicht so super gut, weil es halt mehr oder weniger dazu geführt hat, dass bevor Christian überhaupt angefangen hatte zu schreiben, hatte ich schon 200 Seiten geschrieben. Und als sie dann anfing zu schreiben, schrieb sie halt auch 200 Seiten. Und als wir dann zum Verlag gegangen sind, hat der Verlag gesagt, ihr solltet 200 Seiten schreiben. Das waren wir hier 400 Seiten. Und dann mussten wir nochmal in einen wirklich krassen Lektoratsprozess reingehen, wo wir sehr viel miteinander telefoniert haben und sehr viel gestrichen haben. Aber halt auch sozusagen, was die Zusammenarbeit halt bedeutet hat, ist, dass halt mehr oder weniger einer von uns immer einen Vorschlag gemacht hat für ein Kapitel und dann so eine Art Rohfassung geschrieben hat. Und dann haben wir, weil wir uns schon so gut kennen, sehr großes Vertrauen gehabt in, du kannst in dieses Kapitel reingehen und ändern, was du willst. Und das war ich fand das eine sehr aufregende Arbeitsweise, weil man halt so richtig, also ich hatte so was mir fehlt in meinem eigenen Schreiben und was dadurch Christiane dazukommt.
Genau, wir waren sozusagen gegenseitig die Vorlektorinnen für uns sozusagen und das hat einfach ganz wunderbar funktioniert. Das muss man ehrlich sagen, dass es ein sehr schöner und schneller Schaffensprozess war. Am Anfang ging es auch wahnsinnig schnell mit kleinen Änderungen. Gegen Ende hin war ich dann nochmal die große Aufregung immer gemacht hat und mit Finn dann noch über einige Stellen fast stundenlang diskutiert habe. Das war eigentlich immer total schön, weil es immer sehr konstruktiv war und auch immer mit sehr viel Lachen zu tun hatte.
Ja, das kann ich mir mittlerweile gut vorstellen, jetzt nach den ersten 10 Minuten hier schon, dass ihr da genau Spaß hattet. Irgendwie, mit Spaß hat ja sozusagen unsere Zukunft manchmal auch nicht richtig viel zu tun. Ne? Und ich glaube, das ist ja ein bisschen so auch die Idee auch hinter eurem Buch. Ne? Das ist ja so eine Anleitung zum Hoffnung machen, würde ich jetzt fast sagen, zum Hoffnung durchführen ist. Also, das ist ja auch philosophisch, ne? Ich meine, das ist natürlich auch deine Heritage. Finn, wie viel, oder Christiane, wie viel über Philosophie hast du denn gelernt über den Prozess?
Also ich habe ja einen kleinen Zugang auch zur Philosophie, weil ich habe Politikwissenschaften studiert und hatte da auch zumindest mit politischen Philosophinnen, naja, auch vor allem Philosophenherren, tatsächlich da viel zu tun. Leider, ich hoffe, es werden immer mehr Frauen auch. Aber Finn hat mir da tatsächlich, also Finn war großenteils natürlich für die Philosophie verantwortlich, weil da seine absolute Expertise und Stärke liegt. Und da war viel Neues für mich dabei. Alleine Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung steht bei mir schon gefühlt seit 100 Jahren im Regal, sagt man. Aber ich habe es tatsächlich mal aufgeklappt und dann auch sehr schnell wieder zugeklappt, weil ich dachte, oh, da stehen so coole Sachen drin, das würde jetzt ein Riesenspaß dazu lesen. Habe dann aber auf den ersten Seiten schnell festgestellt, hä, ich checke gar nichts. Und deswegen hat Finn mir und uns da auf jeden Fall eine große Last abgenommen, weil er tatsächlich teilweise schwer zu verstehende philosophische Texte super schön in leichte, witzige Sprache gegossen hat, sodass es wirklich ein Vergnügen ist, auch über die philosophischen Hoffnungsgedanken zu lesen, weil Finn hat da so einen Ritt durch 3000 Jahre Philosophiegeschichte hingelegt.
Man muss aber sagen, Ernst Bloch aufzuschlagen und zu sagen, ey, ich verstehe gar nichts, ist, glaube ich, die absolut menschlichste und normalste Reaktion auf dieses Werk.
Ja, und was ich fast wirklich auffällig fand, war ja die Philosophie, auch gerade mit Begriffen, eigentlich super detailliert ist und sich ganz, ganz viel jetzt mit Demokratie oder was auch immer beschäftigt hat, Vernunft. Dass Hoffnung aber so eine große Leerstelle ist tatsächlich an vielen Orten. Also dass es offenbar bis zum heutigen Zeitpunkt nicht so richtig notwendig war, sich intensiv auf vielen verschiedenen Ebenen mit der Hoffnung aufzusetzen. Das hat mich am meisten eigentlich überrascht.
Ja, wenn wir jetzt heute angucken, und ihr habt es ja gerade auch schon gesagt, ne, wir sind in der Zeit. Und während wir das jetzt hier aufnehmen, sag ich mal, also eine der krassesten Wochen, würde ich sagen, oder Tage, wir nehmen das jetzt hier so Mitte November auf, ist ja eine Menge passiert. Und ich habe mal so ein bisschen durch eure Podcast-Folgen gehört und da gab es ja auch eine Anfang des Jahres. Und da, Finn, hast du gesagt, hier, das wird ein richtiges Scheißjahr, kann werden. Und ich glaube, es ist ziemlich alles, was du prognostiziert hast, eingetroffen. Aber ja. Und jetzt an der Stelle zu sagen, okay, also so richtig leicht gemacht mit der Hoffnung wird es einem ja nicht. Ne? Was ist eure Antwort eigentlich auf sowas? Ey, wenn du sagst, immer, man hofft immer noch, es wird gut und es geht dann trotzdem jetzt so viel in die Hose. Also das ist ja, was gerade so richtig passiert. Ne? Und da kommt ihr mit so einem Buch daher.
Aber das war ja eine der Motivationen für dieses Buch, dass wir halt in die Zukunft geguckt haben und gemerkt haben, es wird alles richtig übel, was da auf uns zukommt. Wir haben irgendwie das Erstarken des Faschismus, wir haben den Klimawandel, wir haben irgendwie die steigenden Lebenshaltungskosten, und haben so in die Zukunft geguckt und gedacht, okay, wenn die Hoffnung unsere Fähigkeit ist, uns eine Zukunft besser vorzustellen, die besser ist als die Gegenwart, aber die Zukunft einfach nicht mehr besser wird als die Gegenwart, was macht das mit der Hoffnung? Und das war genau halt der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, um darauf eine Antwort zu finden. Und was wir beim Schreiben des Buches festgestellt haben, und was ich super interessant fand, was mir vorher auch nicht so klar war, ist, dass halt eine der ganz großen Diskussionen rund um die Hoffnung immer ist, was passiert, wenn unsere Hoffnung nicht wahr wird? Was ist es irgendwie, wenn wir irgendwie denken, wir machen jetzt ganz viel, damit irgendwas besser wird und das tritt dann einfach nicht ein? Was bedeutet das da für die Hoffnung? Und es gibt dann so ganz viele Leute, die halt sagen, es ist halt falsche Hoffnung oder es war gar keine Hoffnung. Ja, oder wir haben halt irgendwie falsch gehofft. Und wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir sagen, nee, das gehört halt absolut zu Hoffen dazu. Hoffen bedeutet eben manchmal auch, dass wir auf etwas hoffen und dann wird diese Hoffnung nicht wahr. Und das heißt nicht, dass etwas mit der Hoffnung nicht stimmt, sondern das deutet einfach nur an, wie menschlich diese Hoffnung einfach ist und wie sie wahnsinnig stark mit unserem Leben verbunden ist.
Ja, und eben auch das Wissen darum, dass man manchmal einfach eine Hoffnung aufgeben muss, um dann vielleicht eine neue Hoffnung finden zu können. Weil das ist eben auch eine große Gefahr, wenn man zu lange an einer Hoffnung festhält, also wenn man in diesen Widerstand geht, dann erzeugt es ja Widerstand. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so klar ist, zum Beispiel die Wahlanalyse von Trump, was da vor sich ging, super, super wichtig zu reflektieren, aber gleichzeitig jetzt nicht in diesem Sumpf zu verfallen, oh Gott, jetzt wird alles furchtbar, die Welt geht unter, sondern zu gucken, okay, was können wir denn jetzt tun? Was hat das für mich persönlich für Konsequenzen? Was kann ich jetzt tun? Kamala Harris hat das ja auch gesagt, quasi, wenn es am dunkelsten wird, kannst du die Sterne leuchten sehen, so oder so ähnlich. Und dass es natürlich auch Momente hat, wenn man anerkennt erstmal, was ist überhaupt die Möglichkeit wieder für eine neue Hoffnung gibt, weil eben Hoffnung auch ein das Erkennen ist, dass man selber natürlich die eigene Welt mitgestalten kann. Und nicht nur die eigene Welt, es kann ja auch darüber hinausgehen, wenn man zum Beispiel sich zusammentut und gemeinsam auch wieder Ideen entwickelt, wie sieht denn überhaupt dieses besser aus? Also wenn Hoffnung die Vorstellung ist, dass die Zukunft besser sein kann als das jetzt, wo wollen wir überhaupt hin und wie können wir eigentlich daran arbeiten? Und deswegen hat, das hat Finn neulich auch festgestellt, uns das Schreiben des Buches sehr, sehr viel Resilienz geschenkt, auch in dieser wirklich, wie du meintest, einer der verrücktesten, aufregendsten und schockierendsten Woche wahrscheinlich, die wir alle so durchgebracht haben, weil wir eben dadurch, dass wir jetzt mehr über die Hoffnung wissen, auch verstehen, wann man vielleicht eine Hoffnung aufgeben muss und wann man guckt, okay, wohin will ich denn jetzt? Was ist denn jetzt das Bessere oder die bessere Zukunft, die bessere Möglichkeiten und was kann ich wirklich tun? Weil wenn wir nur in dem Sinne hoffen und denken, oh Gott, hoffentlich wird es schon nicht mehr so schlimm werden oder hoffen wird es nicht noch schlimmer, dann müssen wir ehrlich sagen, wenn wir die Hoffnung so definieren, dann ist das halt eigentlich nur Wünschen, ja? Und Hoffnung bedeutet für uns eben auch wirklich dieses aktive Moment, dass man eben selber etwas mit der Hoffnung zu tun hat.
Ja, ich lese euer Buch ja auch so ein bisschen als eine Anleitung eigentlich, ne? Und dass das Hoffnung, so interpretiere ich euch jetzt auch da an der Stelle, auch nicht funktioniert, ohne dass man selber auch was dafür tut, ne? Also dass das nichts ist, dass man ja einfach sagt, okay, ich hoffe, dass das jetzt alles schön und gut wird, aber wenn ich selber den Hintern nicht hochkriege, passiert ja auch nichts.
Genau, Kierkegaard hat gesagt, und das, er hatte wieder wahnsinnig recht, dass halt die meiste Zeit, wenn viele Leute über Hoffnung reden, halt sie gar nicht Hoffnung meinen, sondern halt, was Hoffnung halt ist, gerne mal mit Wünschen verwechselt wird oder mit halt nur Träumen, die man so hat oder so Fieberfantasien. Aber Hoffnung hat halt dann doch sehr klare Kennzeichen und zum Beispiel, wie Christian schon gesagt hat diesen Moment des Machens gehört halt auf jeden Fall dazu. Und ein weiterer Moment, der dazu gehört, ist, dass wir halt, was wir machen müssen, immer gemeinsam machen müssen. Ich glaube halt, wenn wir jetzt so eine Katastrophe angucken, wie die Wahl in Amerika, dass halt teilweise eine Reaktion darauf ist, dass man sich wahnsinnig isoliert fühlt und alleine und dass man jetzt halt irgendwie alle Nachbarn anguckt und sagt, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich ein Gefühl habe, dass auch mein Nachbar plötzlich bei einer Wahl gegen meine ganz intimen Interessen stößt, als queerer Mensch oder als Frau oder als Mensch mit Migrationshintergrund. Und die Hoffnung wagt halt in diesem Moment, ist halt genau das Richtige, nicht in die Isolation zu gehen, sondern zu merken, dass diese Isolation eine Art und Weise von Einbildung ist, weil man halt rausgehen kann und um Hilfe bitten kann und auf Leute zugehen kann. Und auf einmal macht sich halt so ein Horizont auf, der halt einfach nicht da war vorher. Ist das jetzt der Sternenhimmel, der im dunkelsten Moment aufreißt? Weiß ich nicht. Aber für mich war das so, ich weiß noch, wie ich das erste Mal darauf reagiert habe, als Trump gewonnen hatte. Da bin ich halt genau in so eine Situation gegangen, hatte mich auch wahnsinnig mit einem Freund gestritten, weil ich einfach so verzweifelt war und so schockiert davon, dass Leute dieses Monster wählen. Und dieses Mal halt auch auf Erfahrung mit diesem Buch habe ich halt gemerkt, so, dass es halt genau der falsche Weg ist. Leute, die einem nahestehen, wegzustoßen in so einem allgemeinen Misstrauen. Sondern es ist viel interessanter, Leuten, die einem nahestehen, die Frage zu stellen, und jetzt? Was machen wir jetzt gemeinsam, damit wir aus dieser schlimmen Niederlage irgendetwas ziehen, was wir in der Zukunft besser machen können?
Ist das manchmal so ein bisschen so unser Problem? Also ich gerade auch, ihr habt ja, oder Christian, du hast es ja am Anfang gesagt, ihr habt euch ja quasi über diese Klimakatastrophe, muss man eigentlich schon sagen, auf die wir ja zusteuern, das ist auch so ein Thema. Oder auch Trump, also für uns ist das, oder zumindest die Leute in meiner Blase, für alle ist das immer klar, dass das irgendwie so nicht weitergehen kann. Ja, und trotzdem gibt es da draußen viele Menschen, die das einfach ignorieren. Und ist das nicht auch so ein Hoffnungskiller, dass wir sagen, hey, das ist doch alles so, also mich macht das immer fertig, das ist alles so rational, eigentlich völlig klar. Und es wäre so einfach, was dagegen zu tun. Aber wir machen es nicht. Also wo verliert man da die Menschen? Das finde ich total interessant. Oder welche Hoffnung? Ich meine, wenn jemand auch Trump wählt, der hat ja eine andere Hoffnung als ich, ne? Das ist ja das Spannende eigentlich, ne? Die Leute tun sowas ja und gestalten ja quasi damit ihre Zukunft selber. Wie gehe ich denn mit sowas um? Du sagst, wir sollen das gemeinsam machen, aber wenn sozusagen die unterschiedlichen Gemeinsamkeiten nicht so richtig anschlussfähig sind, was macht man da? Wisst ihr, was ich meine?
Das ist ein großes Ding im Buch.
Deswegen frage ich. Christiane.
Also, zuerst einmal, genau, geht es eben darum, für mich finde ich, dieses Gefühl erstmal anzuerkennen, was da ist. Und das ist natürlich einfach ein ganz, ganz großes Thema, weil diese Klimakatastrophe, die du auch gerade angesprochen hast, tatsächlich ja einfach gerade kein Trendthema ist. Das ist wirklich eine große Herausforderung, wo ich mich frage, Warum entscheiden sich so viele lieber dafür, das zu ignorieren oder dann wirklich populistischen Stimmen zu glauben, die sagen, das stimmt gar nicht und wir haben hier diese einfachen Lösungen dafür sozusagen, beziehungsweise andere Probleme aufmachen, wie wir haben jetzt auch sehr viel in den letzten Monaten zum Beispiel über Migration gesprochen, als ob das das allerschrecklichste, schlimmste Thema wäre, was uns gerade beschäftigen würde. Was ich erstaunlich finde, dass es dann so leicht auch gelingt, abzulenken von den wirklich großen Problemen. Und natürlich ist halt die Klimakatastrophe einfach ein großes Problem, dass es halt null sexy ist, dass es für uns noch immer so ist, als ob das in ferner Zukunft ist. Und da ist einfach ein großes Problem, dass wir einfach ja, verdrängen und deswegen uns lieber für das weiter so entscheiden. Und da ist natürlich auch unser Mindset und unser Gehirn involviert mit großen Herausforderungen, weil es sich natürlich lieber für die leichtere Variante entscheidet. Und wir können ja auch sehr viel verdrängen, wie Müll rausbringen und Steuererklärungen machen. Und auch dieses große Thema Klimakatastrophe, was so überbordend wirkt, können wir einfach leicht verdrängen. Aber wie du sagst, wo man da jetzt Hoffnung finden kann, ist tatsächlich, glaube ich, in Gesprächen plus einfach selber das zu tun, was man im kleinen Rahmen tun kann, was einem Hoffnung gibt in dem Moment. Weil wir können von heute auf morgen die Welt nicht verändern. Wir können aber unsere Geschichten verändern und wir können auch darüber reden, weil man hat zum Beispiel in Studien zum Beispiel herausgefunden, dass es gar nicht so sehr vom Bildungsstand oder vom eigenen Interesse abhängt, ob ich mich für das Klimathema interessiere oder ob ich an die Klimakatastrophe glaube sozusagen, sondern vor allem mich so positioniere wie mein persönliches Umfeld. Also je mehr wir alle auch darüber sprechen und auch mit einer positiven Touch, ne, weil ich neige auch dazu, immer da tappe ich mich selber, das alles so schlecht zu reden, oh Gott, es wird alles so furchtbar und was können wir tun? Aber zu gucken, hey, was können wir denn machen? Also wie kann man sich zusammenschließen? Es gibt hier ganz, ganz viele Organisationen, die sich gegen die Klimakatastrophe einsetzen oder für mehr Umweltschutz, dass man einfach Leute für sich gewinnt oder erstmal nur eine Person und versucht irgendwas zu machen, um selber aus dieser Schockstarre so ein bisschen rauszukommen und in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, weil wir können ja tatsächlich alle viel tun. Wir haben ja alle auch Macht mit unseren Konsumentscheidungen.
Ich glaube, auch wenn man halt anguckt, den Rechtsruck anguckt oder warum Leute Trump gewählt haben, dann hat das viel mehr mit Hoffnungslosigkeit zu tun als mit Hoffnung. Es geht halt um diese Frage, sehen wir eine Möglichkeit, wie wir unser Leben besser gestalten können. Und man muss halt ganz einfach sagen, dass wir momentan in der liberalen Demokratie ein Problem haben, auf diese Frage eine positive Antwort zu finden. Weil die Mieten werden nie wieder runtergehen. Die Lebensmittelpreise werden nie wieder runtergehen. Das Klima wird schlechter werden. Und das sind halt alles Momente, wo wir sagen, mit den normalen Mitteln der Demokratie, wo wir darauf auf diese Probleme zugreifen können, können wir diese Probleme nicht lösen. Und das setzt natürlich im Moment also das löst im Moment das, dass du sagst, hier ist halt keine Hoffnung mehr. Hier ist also eine Hoffnungslosigkeit. Und in diesem Moment, wo es halt keine Möglichkeit gibt, Hoffnung zu haben, gibt es halt die Chance, dass halt jemand daherkommt und sagt, aber ich zeige euch jetzt mal auf jemanden und sage, der hat Schuld an dem. Und auch wenn wir unsere wahren Probleme nicht lösen können, können wir halt sagen, es sind irgendwie diese Sozialschmarotzer oder Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn wir die irgendwie losgeworden sind, dann geht es uns besser. Das sind natürlich falsche Ideen und das wird so auch nicht funktionieren. Aber halt in dem großen Fehlen wirklicher Ideen, wie wir mit der sozialen Ungleichheit umgehen, wie wir das Erstarken der faschistischen Kräfte bekämpfen und wie wir den Klimawandel bekämpfen. Ich muss ein bisschen lachen, weil das ist halt die Größe dieser drei Herausforderungen zusammengenommen, zeigt halt, auf was wir da wirklich hinzulaufen in der Zukunft. Und da haben dann halt Leute zu Recht keine Hoffnung, dass die Politik diese Probleme noch lösen kann. Und es ist da wiederum halt die Herausforderung für die Hoffnung, die Frage zu stellen, wie kommen wir dann auf Lösungen?
Und einen Zusatz hätte ich noch von unserem Gehirn, dass es sich ja eher so, also es hatte eine ganz große Verlustaversion. Also es hat super Angst, den Status quo zu verlieren, weil wir ihn so kennen, weil unser Gehirn unser Überleben sichern möchte und denkt, oh Gott, es soll bloß alles so bleiben, wie es ist. Also es hat eine totale Status quo-Bias, also eine Verliebtheit in das Jetzt sozusagen oder wie es war, weil man es kennt. Und vieles, was auf uns zukommt, was wir vielleicht verändern müssen, auch auf die Klimakatastrophe, macht eben Angst, weil wir es nicht kennen, weil wir nicht genau wissen, schadet das unserer Wirtschaft oder ist das gut oder was macht das mit uns? Und ich glaube, umso mehr müssen wir klar zeigen, was ist eigentlich möglich, dass das eine bessere Welt sein kann, wenn wir nachhaltiger sind, dass wir gesünder, glücklicher, in grüneren Städten mit besserer Luft leben und auch eine Mobilitätswende auch ein Gutes haben kann, weil wir uns alle mehr bewegen und mehr in der frischen Luft sind zum Beispiel. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist nochmal zu kommunizieren, was wir alles zu gewinnen haben, dass das nämlich viel möglich oder viel mehr ist, als wir wahrscheinlich zu verlieren haben und dass es eben machbar ist, dass es funktionieren wird, wenn wir alle zusammenhalten und aber eben dieses Ziel zeigen und dann auch mit Emotionen bestücken, weil das führt ja überhaupt erst dazu, uns, dass wir uns irgendwie öffnen für vielleicht einen neuen Weg oder für neue Möglichkeit und dann eben auch am Ende des Tages, dass man Hoffnung schöpft.
Also ich hab Olaf Scholz im Interview, also im Podcast mit im Hotel Matze gehört. Ich weiß ja, ob ihr das gehört habt. Das war ganz interessant, irgendwie Anfang oder Mitte des Jahres. Und was interessant ist, dass der auch gesagt hat, eigentlich gerade was du gesagt hast, finde, dass die Themen, die die Politik heute angeht und wo sie sich auch für der Ampel irgendwie stark gemacht haben, das sind alles Sachen, deren Ergebnisse werden alle sozusagen, die in dieser Ampel drin sind, nicht mehr erleben, ne? Weil das einfach Sachen sind, Auswirkungen. Und das Problem ist, dass das halt in dem heutigen Politiksystem halt auch nicht mehr funktioniert. Das heißt, das ist immer nur so diese 4 Jahre, ne? Quasi, sobald ich gewählt bin, bin ich schon wieder im Wahlkampf und so weiter. Das heißt, so langfristige Sachen, und du hast ja auch gerade gesagt, Christiane, dass Menschen sich nicht verändern wollen und nicht gerne und gleichzeitig sich auch schwer tun, glaube ich, sich selber. Es gibt so eine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine Zukunftsforscherin, die heißt Jane McGonigal, die macht auch so Planspiele. Kennst du die irgendwie? Und die sagt dir immer so, ich kann zu meinem zukünftigen Ich kein Mitgefühl aufbauen, wenn ich nicht sozusagen in die Zeit reise und mir das sozusagen vorstelle, wie das denn ist. Und ich finde, das ist immer so faszinierend, ne? Dass ich an der Stelle sage, okay, mir ist das heute alles kackegal unter uns, ja, weil ich nicht bereit bin, mir das wirklich vorzustellen, wie es in 10 oder 15 Jahren ist. Und ich glaube, das hat ja was, ne? Und das mache ich ja wahrscheinlich viel lieber, wenn ich Hoffnung habe, dass es dann da besser ist, ne? Und nicht noch schlechter.
Ja, total. Das ist halt das auch. Du hast dich gemeldet. Nein, ich habe gesehen, dass du dich gemeldet hast.
Dann möchte ich was sagen wollen. Ich habe nur ganz schnell 2 Punkte, genau. In Studien kann man auch feststellen. In Studien kann man zum einen auch nachweisen, genau, dass wir zu unserem Zukunfts-Ich keine Emotionen haben. Das ist wie eine fremde Person. Das führt dazu, dass wir uns nicht so engagieren. Und was Scholz in dem Interview gesagt hat, finde ich, da trifft er einen ganz wichtigen Punkt. Was ich so schade finde, dass Scholz, finde ich persönlich jetzt, zum Ende der Ampel oder beim Ampel aus einfach eine der besten Reden überhaupt gehalten hat, auf einmal emotional, ehrlich, authentisch war. Und wenn er sagt, genau das verstehen jetzt die Wählerinnen gerade gar nicht, weil wir gerade Sachen regeln, die sie für die Zukunft machen, dann würde ich mir von einem Bundeskanzler tatsächlich oder allgemein von Politikerinnen wünschen, dass sie das schaffen, besser zu kommunizieren, was sie machen, was sie tun, warum sie das tun, warum das für uns alle wichtig ist und den Leuten auch mehr zutrauen, dass sie natürlich Fakten auch verstehen können, ja, weil ein Großteil der Menschen macht sich ja auch Sorgen, wünschen sich mehr Klimaschutz. Auf der ganzen Welt hoffen eigentlich alle Menschen oder die Mehrzahl der Menschen, dass mehr getan wird. Und das würde ich mir auch von unseren Politikerinnen wünschen, dass sie das uns auch zutrauen. Wir haben es beim Heizungsgesetz gesehen, dass man damit auch scheitern kann, krachend, wenn die Kommunikation nicht so richtig gut läuft. Aber trotzdem, fände ich das auf jeden Fall einen super Impuls, auch mutiger zu sein, den Menschen auch mehr zuzutrauen, wenn man aber auch natürlich so mutig ist, auch Dinge nochmal anders zu erklären und auch zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin, was wünschen wir für uns, noch ein bisschen klarer rausstellt.
Aber das ist ja das Problem der Politik und das kann man ihnen ja auch schwer übel nehmen, das ist halt so, das Klima geht immer kaputt, wir müssen alles machen. Das ist eure Antwort, wir machen ein Heizungsgesetz. Ja. Und das ist natürlich die Art und Weise, wie die Politik darauf reagieren kann, aber natürlich ist das wahnsinnig unsexy und auch seltsam. Ja, ich habe kein Geld mehr in der Tasche. Was macht ihr jetzt? Jetzt senkt ihr irgendwelche Steuern oder irgendwelche Freibeträge. Ne, und das sind ja alles, die Politik, dadurch, dass sie durch Gesetze arbeiten muss, macht ja wahnsinnig abstrakte Dinge. Die Leute aber irgendwie da treffen, wo es halt wirklich war, ne? Ich habe mir irgendwie, vorgestern war ich schockiert, warum ich im Supermarkt so viel Geld ausgegeben habe. Und dann kam raus, dass die Margarine, die ich mir gekauft habe, 5 Euro kostet. Und das ist halt was viel akuter ist, als irgendwie die Abschaffung des Solidaritätsbeitrags oder nicht. Ja, und das ist natürlich das Problem der Politik so ein bisschen, dass halt diese ganzen Lösungsansätze, die sie immer haben, irgendwelche Steuern senken, irgendwelche anderen Steuern draufsetzen, ne, irgendwelche Verbote erlassen, irgendwas anderes wieder erlauben, halt einfach argumentativ super langweilig und trocken sind. Ja, das ist halt auch so, und da sind wir in so einer Normalität drin, das hat irgendwie, man hat es jetzt auch in Amerika wieder gemerkt, ja, da sitzt irgendwie Joe Biden als Präsident da, und warnt vor Donald Trump, der jetzt irgendwie kommt und dann der große faschistische Führer wird und redet vom Untergang von Amerika. Und in dem Moment, wo Donald Trump dann irgendwie die Wahl gewinnt, redet bei Joe Biden, dass wir das akzeptieren müssen und dass es natürlich zu einer friedlichen Übergabe der Kraft kommt und dass es halt jetzt weitergeht, ne? Und dieser Untergang, von dem da gewarnt wurde, der ist auf einmal hat sich ins, also zumindest rhetorisch irgendwie ins Nichts aufgelöst. Und das ist immer diese seltsame politische Problematik, dass man halt den Leuten erklären muss, dass diese wahnsinnig trockenen Gesetze, die man da jetzt abliefert, total viel mit ihrem Leben zu tun haben, im besten Fall.
Ist nicht auch tatsächlich, finde ich jetzt auch, also Hoffnung hat ja auch was mit Gerechtigkeit so zu tun, ne? Und ich glaube, diese Schere, die geht also weiter, auch in unserer, ich habe einen Freund, der ist SPD-Politiker und der hat immer gesagt, das Wichtigste ist, dass wir die soziale Gerechtigkeit aufrechterhalten und dann kann im Land passieren, was will. Und ich habe so das Gefühl, dass das bei uns halt eben nicht mehr so richtig im Fokus steht, ne? Also, dass wenn ich mit Leuten unterhältst, wo das Geld hingeht, dass ich ja so viel für Sozialausgaben und so weiter, ich sage, Alter, ja, wir sind ein Sozialstaat, beziehungsweise ein solidarischer Staat und Gott sei Dank sind wir das. Und ihr schreibt in eurem Buch, das finde ich auch ganz cool, also ich will jetzt gar nicht so einzelne Punkte rauspicken, die Leute sollen das Buch ja auch noch lesen. Erschien bei Goldman, übrigens gerade vor einer Woche, ja, ja, kostet keine Ahnung, wie teuer, weiß gar nicht, was. Werbeblock kurz einblenden, sagen wir gleich nochmal. Nein, aber ihr schreibt ja auch sozusagen so Milliardäre abschaffen, ne, diese Idee. Und dann sehe ich mir, wenn Menschen über die Amerikaner sprechen, dann kriege ich einen Elon Musk, ja, der selber mal als illegaler Einwanderer in die USA gekommen ist, ja. Und ich erstelle, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese alten James Bond Filme, dieser Blomfeld, dieser Superschurke, der Mondlandefähren gebaut hat und so ganzen Kram. Und auf einmal sieht man da so einen Typ bei Social Media, der so vor so einer Raumstation rumsteht und total wirres Zeug faselt. Wo sind wir denn da? Also wo sind wir denn da falsch abgebogen eigentlich, dass das sowas passieren kann? Also dass wir so eine Ungerechtigkeit haben, auch was den Klimawandel angeht, ja, dass ein paar Superreiche das ganze Ding quasi den Karren in den Dreck fahren und wir stehen da und gucken zu.
Wir leben ja einfach in diesem kapitalistischen System, wo wir im August immer schon mal einen Overshoot erreicht haben, dass wir einfach mit unserem System gerade einfach zu viel konsumieren und einfach zu sehr der Umwelt schaden. Und an sich könnte der Kapitalismus wahrscheinlich auch, hätte er viel gerechter sein können, wenn wir frühzeitiger die Kosten, die er verursacht, auch mit einberechnet hätten. Wenn Unternehmen, die einfach tonnenweise Erdöl aus der Erde holen, dann auch die Kosten tragen müssen, die das Verfeuern verursacht. Wir haben also all diese Kosten auf quasi die Allgemeinheit aufgetragen und CEOs und Unternehmen haben sich wohl wissen sogar, dass sie die Klimakatastrophe verursachen würden. Also man wusste ja schon in den 70er, 80er Jahren darüber Bescheid, was das Verfeuern von fossilen Energien mit unserer Atmosphäre machen würde, dass es einfach zu starker Erhitzung kommen würde, hat man einfach aus Profitgründen, hat man so weitergemacht. Wir haben keine Regelung gefunden, um eben diese Kosten einzupreisen sozusagen. Dann hätte man vielleicht noch was ändern können. Wir hätten ja auch 2001, es wäre damals noch oder um die 2000er super leicht gewesen. Wir hätten nur ein paar Mini-Prozentpunkte jedes Jahr weniger emittieren müssen an fossilen Energien. Also die Chancen waren alle da. Aber natürlich war das schnelle Geld, das eben Öl und Gas bringt, einfach zu attraktiv. Und natürlich auch die ganzen Produkte, die wir in die Welt gebracht haben, von Plastik und so. Und das führt ja auch noch zur Artensterbung. Also die Katastrophe, die wir ausgelöst haben mit unserem System, ist einfach sehr, sehr groß. Aber wir haben uns halt so sehr daran gewöhnt, dass wir uns nicht mehr vorstellen können, dass es überhaupt anders sein könnte.
Es gibt dieses Meme, das gesagt, wenn Forscherinnen Affen dabei beobachten würden, wie irgendwie 1% der Affenbevölkerung alle Bananen horten und die unteren 50% einfach diese Situation akzeptieren und gleichzeitig verhungern, würden wir uns fragen, was läuft mit dieser Affenpopulation falsch? Das Problem mit der Hoffnung ist, dass Normalität extrem problematisch ist. Wir haben einen Ist-Zustand und Christiane hat es vorhin schon so ein bisschen erklärt und wir tun uns wahnsinnig schwer, diesen Ist-Zustand zu verändern, egal wie absurd der Ist-Zustand ist. Und die Zahlen Milliardäre, das ist so eine absurde Größe, mit der man da umging, dass man total den Verstand verliert, wie reich Jeff Bezos wirklich ist. Wie lange man wirklich arbeiten müsste, um so reich zu sein wie Jeff Bezos, ja, oder wie Elon Musk. Und wie wir halt auch bereit sind zu sagen, anstelle irgendwie mal an der Stellschraube der Multimilliardäre zu drehen, vorher gehen wir irgendwie wirklich an die Ärmsten der Ärmsten ran und sagen, eigentlich gönnen wir euch nicht mal einen Kühlschrank. Eigentlich finden wir es auch scheiße, dass ihr ein Telefon habt, weil da geht es euch zu gut. Ja? Wir wollen euch lieber zur Arbeit zwingen für Multimilliardäre, damit die halt noch mehr Geld haben. Das Problem an der Situation, in der wir sind, ist, dass wir halt eine ganz verquere Weltsicht haben. Die ginge es nicht um uns selber, sondern um eine Affenpopulation, die wir eindeutig als absurd wahrnehmen würden und sagen würden, hier kann doch was nicht stimmen, was ist denn hier schiefgelaufen? Das ist keine Lösung, das ist nur eine
Frage. Das macht aber nicht besser. Ne?
Ja, ja. Das ist halt eines der Probleme mit der Hoffnung, dass halt der Ist-Zustand so grauenhaft ist. Und allein darüber zu reden, einen Fall geradezu in so eine Hoffnungslosigkeit bringt, wenn man denkt, wie konnte das denn bitte so weit kommen? Wie kann das sein, dass wir sozusagen uns von einem kapitalistischen Prinzip derartig verabschiedet haben, dass irgendwie die Supermilliardäre, jede Firma, die irgendwie, das ist ja Meta, ist ja ein gutes Beispiel dafür, wo jedes Konkurrenzprodukt, das bei Meta entsteht, sofort von Mark Zuckerberg aufgekauft wird. Instagram, WhatsApp, ja, die haben ja alle mal nicht zu Facebook dazu gehört. Aber da ist halt so viel Geld vorhanden, dass eigentlich auch so ein bisschen egal geworden ist, was die machen, und sie kaufen halt alles auf und der Rest von uns muss halt in einer Welt leben, die stetig schlechter wird, weil sie sich genuin nur danach ausrichtet, was einem marginal kleinen Anteil der Bevölkerung finanziell am besten tut.
Genau, was mir da in dem Fall, weil das so hoffnungslos klingt, irgendwie zumindest als eine Vorstellung, wie das denn alles besser werden kann, dass sich vielleicht doch nochmal irgendein Wettrennen entwickelt, was man alles Cooles, Gutes tun kann, um die Welt zu verändern und nicht eben, wie viel einfach die Milliarden noch gewachsen sind. Da sind wir noch ein bisschen wahrscheinlich von entfernt, aber ich glaube, Hoffnung, über die Hoffnung zu reden erstmal und sich klarzumachen, was bedeutet eigentlich Hoffnung, kann auf jeden Fall ein Puzzlestein sein, um etwas zu verändern. Da bin ich fest von überzeugt, dass man überhaupt sich klar macht, was ist denn eigentlich Hoffnung und was mache ich damit und was wünsche ich mir eigentlich für eine Zukunft und was kann ich dazu beitragen, auch wenn das natürlich mit erstmal überhaupt die Idee ist ja schon verrückt, darüber zu reden, ob das eigentlich noch so fair und cool ist, dass einfach Menschen so viele Milliarden besitzen dürfen, ohne damit was Nachhaltiges anzustellen.
Also um das auch mal zu sagen, also ich glaube halt auch gerne, die Aufgabe der Hoffnung ist, diese Normalität aufzubrechen. Deshalb schreiben wir darüber, wie wäre das, wenn wir einfach nur mal drüber nachdenken würden, Milliardäre abzuschaffen. In dem Sinne, dass wir einfach sagen, alles Geld, das du besitzt, das über 999 Millionen Euro liegt, wird einfach mit 100% besteuert. Und ich fände halt einfach eine Welt interessant, wo irgendwie Merz und Scholz lieber darüber reden, als irgendwie, wie man jetzt noch den Ärmsten der Armen irgendwie doch noch was abzwacken kann. Weil das ist ja aufregend. Und ich glaube, das muss halt, was halt stattfinden muss, ist eine Diskursverschiebung. Dass wir halt anfangen, wir merken, die Art und Weise, wie wir darüber reden, wie wir unsere Probleme lösen, löst unsere Probleme nicht. Also vielleicht erwartet es die Hoffnung von uns, dass wir anders über unsere Probleme reden und über andere Probleme reden. Wie zum Beispiel, und ich finde, das merkt man in den USA gerade ganz krass, ist es gesund für eine Gesellschaft, wenn es Multimilliardäre gibt, die irgendwann sagen können, naja, ich kann all meine Milliarden dafür einsetzen, um einen Faschisten zu wählen zu lassen, weil ich dann denke, dass es meiner Autofirma besser geht. Was wahrscheinlich, seien wir ganz ehrlich, eine gute Geschäftsidee ist. Und das ist halt, was an dieser Welt so falsch läuft.
Ja, das ist schon echt erschreckend. Ne? Es ist wahrscheinlich aber eher der Weltraumfirma, der es dann besser geht. Oder der Satellitenfirma. Ja, also deswegen, denkt an meinen James Bond Superschurken. Ja, wenn du den Superschurken bauen willst, ja, dann hast du da einen, der da wirklich viel Macht hat. Ich finde es auch total erschreckend. Aber ja.
Ganz Amerika wird jetzt untertunnelt. Das ist einfach, das kommt jetzt alles.
Oh, geil. Ja. Ich war vor ein paar Wochen in so einer Delegationsreise in Indien. Ja, zum Beispiel. Das ist wirklich cool. Das ist ein geiles Land, wo unheimlich viel Hoffnung, glaube ich, herrscht. Ja, weil Durchschnittsalter 28 Jahre, die wachsen halt wie Sau. Und die bauen zum Beispiel 37 Kilometer Autobahn am Tag. Da habe ich auch gesagt, wie geil. Wenn wir über Hoffnung reden, das heißt, ja, yeah, you're telling me there's a chance. Ich glaube, es hat ja auch viel. Hat das was mit Visionen oder wie viel wäre das mit Visionen zu tun? Ja, ich habe das Gefühl, dass das, was Politik uns nicht mehr gibt, sind Visionen, an die wir zusammen als Gemeinschaft glauben, oder? Ich glaube, die Deutschen, glaube ich, die letzte Vision, die wir hatten, kurz, es war, glaube ich, so die Wiedervereinigung. Und ja, die Amerikaner haben gesagt, wir fliegen auf den Mond und sowas. Das hat Leute geeint. Aber heute, wir retten nicht zusammen das Klima oder irgendwie sowas, sondern wir gucken nur noch, was jeder am besten irgendwie für sich macht.
Ich tut mir leid, ich kann sofort, weil das ist Sache, über die ich auch sehr viel nachdenke, über die deutsche Politik, weil die zwei großen Mantren der deutschen Politik ist ja mehr oder weniger die Politik der kleinen Schritte von Merkel. Und die zweite ist ja, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Also die deutsche Politik ist ja schon qua deutsche Politik auf eine Art und Weise hoffnungslos, weil man sagt, wir wollen ja nicht keine, wir haben so ein bisschen Angst vor Visionen. Wir haben so ein bisschen Angst davor, mal so ans große Rad zu gehen, um mal so richtig zu denken, was würde passieren, wenn wir mal wirklich radikale Ideen hätten. Da, Punkt. Christiane, jetzt bist du Christ- heute nicht so.
In Christiane brodelt es auch schon.
Also alleine radikale Ideen, da zieht es wahrscheinlich auch schon früher vor. Hat man jetzt schon Angst vor? Habe ich jetzt schon Angst vor radikalen Ideen? Also das ist, mischt auch in unser Mindset auf jeden Fall mit, dass wir Angst vor Radikalitäten selbstverständlich aus unserer Geschichte heraus haben. Aber tatsächlich können wir unsere Probleme und Herausforderungen, die wir so lange versucht haben, durch Nichtstun zu lösen, also auch die Schritte der Bundesregierung in den letzten Jahren waren ja immer sehr, sehr, sehr klein. Also auch unter der Angela Merkel, auch so toll ich sie finde, ist da nicht so viel passiert, was jetzt mit dem Thema Vision zu tun hat. Es gab natürlich den einen oder anderen großen visionären Akt dann, aber ich glaube tatsächlich, dass wir das wieder lernen müssen, auch Visionen zu haben und Ziele zu haben und zu gucken, was wollen wir denn auch als Gesellschaft gemeinsam.
Ich weiß, wenn man mit uns redet, kann das so klingen, als wären wir die ganze Zeit furchtbar depressiv und würden nur traurige Dinge reden, ja. Aber man muss halt von der Beschreibung eines wirklich grauenhaften Ist-Zustandes kommen zu dem Moment, dass man merkt, wir können an all diesen Dingen etwas ändern. Und zwar nicht irgendwie, sondern richtig und gut für alle. Alle Probleme, die wir haben, können wir lösen. Wir haben mehr oder weniger auch schon sehr gute Mittel, um das zu tun. Wir müssen es halt nur tun. Und das ist die Stellschraube, wo die Hoffnung einsetzt. Nämlich in dieses Tun kommen. Da merkt man, dass ich auch manchmal im Marketing arbeite. Dass ich so Sachen sage wie ins Tun kommen. Das ist schlimm. Ich schäme mich ein bisschen.
Ja, das ist das Schlimme, als in die, dass sie mir kommt in die Kraft. Das will ich auch. Ja, aber es ist ja wichtig. Ich meine, deswegen heißt das Buch ja nichts wird von alleine gut. Ja, weil es, also ich glaube, alleine natürlich, wir müssen das zusammen machen, aber es geht auch nicht, wenn wir alle auf unserem Hintern hocken bleiben und nichts machen. So. Und ich glaube, da müssen wir uns die Hoffnung quasi hart erarbeiten. Und ich finde, das haben wir uns selber eingebrockt, also müssen wir da auch ran. Ich finde euer Buch, ich finde, dass das zum kritischen Nachdenken über das ganze Thema irgendwie anregt, auch was die Bedeutung von Hoffnung ist. Das finde ich auch, das machen wir, wir benutzen das ja permanent, das Wort. Ja, aber es inspiriert gleichzeitig auch, finde ich, um aktiv zu werden. Also gerade wie ihr es gesagt habt. Ne? Ich glaube, es sind viele coole auch Beispiele drin. Das heißt, wenn ich vielleicht mal einen hoffnungslosen Tag habe, dann empfehle ich euer Buch in die Hand zu nehmen. Das gerade neu erschienen ist, letzte Woche. Ja? Im Goldmann Verlag und überall im guten Buchhandel. Bitte stationär irgendwo kaufen. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute da wart. Und wir wirklich einen so illustren Podcast haben und trotzdem viel gelacht haben, obwohl die Themen eigentlich eher nicht zum Lachen sind. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich genau die Haltung, die wir brauchen. Habt ihr noch einen kurzen Finn-Schlusssatz?
Das ist Galgenhumor. Das ist mein Schlusssatz.
Ja, und das Tolle ist, wir reden auch nicht in dem Buch nur darüber, wie schlimm alles ist, sondern wir zeigen auch Lösungsmöglichkeiten auch und wirklich auch Sachen, die man selber tun kann. Das finde ich noch ganz wichtig, dass man am Ende auch mit Hoffnung tatsächlich das Buch zuklappt.
Ja, es fängt schlimm an, dann wird es schlimmer und dann kriegen wir die Kurve.
Dann ist es vorbei. Das waren die 200 Seiten, die Finn eigentlich schon geschrieben hatte, die dann nicht mehr ins Buch gefunden haben. Ja, 288 Seiten, glaube ich, sind es dann nachher. Ja, cool. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Liebe Grüße nach Berlin und nach München. Ich kann das Buch wirklich nur wärmstens empfehlen und hoffe auch, dass es was bringt. Also lest es da draußen alle und lasst uns gemeinsam an unserer Hoffnung arbeiten. In diesem Sinne. Sagt doch vielleicht ganz kurz, wo kann man euch beide nochmal irgendwie, vielleicht mit Webadresse, LinkedIn oder so, wie kann man euch am besten kontaktieren, wenn man jetzt sagt, okay, das ist spannend, mit denen würde ich gerne mal mich austauschen. Instagram seid ihr beide unterwegs, glaube ich, ne?
Instagram sind wir beide unterwegs. Ich habe eine Webseite, die heißt stefanfinnspielhoff.de. Sowohl Stefan als auch Finn mit PH, aufregenderweise.
Und mich erreicht man über LinkedIn unter Christian Stenger und bei Instagram auch unter Christian-Stenger.
Sehr gut. Schreiben wir nochmal in die Shownotes, dann kann man das nachlesen. Also ich drücke euch fett die Daumen. Macht ihr den Podcast denn irgendwie weiter jetzt irgendwie? Das habt ihr gerade pausiert fürs Buch wahrscheinlich, vermute ich, ja. Und habt ihr schon Entzugserscheinungen? So ein bisschen zittern? Podcast zittern? Nee, ist nicht so richtig.
Es bleibt spannend. So ganz haben wir uns, glaube ich, noch nicht entschieden. Aber eine Überraschung wartet ja immer mal.
Okay.
Es war sehr viel los wegen diesem Buch. Wir müssen jetzt erst wieder so eine Ruhe reinkommen, bevor man es war alles sehr, sehr hektisch in den letzten Tagen.
Den muss ich jetzt mitnehmen. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ihr vielleicht doch wieder noch einen Podcast macht. die nächsten 2 Jahre. Und dort weiter über Hoffnung spricht.
Wunderbar. Super.
Vielen, vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Sehr gerne.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.